Ja, Monika hatte schon die Situation aus dem Alten Testament zitiert, als das Volk Israel durch das Rote Meer oder das Schilfmeer trockenen Fußes durchmarschiert ist und dann Gott gelobt hat. Und wer zum Bibelpunkt geht, der hat sich gerade damit auch beschäftigt, mit diesem Text. Wir sind das in allen Einzelheiten durchgegangen. Genau. Jetzt sind wir aber in einem anderen Buch unterwegs, im Buch der Offenbarung. Das ist das letzte Buch des Neuen Testamentes. Aber dieses, was dort in diesem Buch geschrieben steht, das hängt nicht irgendwie in der Luft, sondern das baut eben auf diesen ganzen Geschichten auf. Und das werden wir gleich sehen. Ich lese aus Offenbarung 15, die Verse 2 bis 4. Dann sah ich etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Und ich sah alle, die den Sieg errungen hatten, sie haben sich befreit von der Macht des Tieres und seines Standbildes und ebenso von der Macht der Zahl, die sein Name ergibt. Sie standen am gläsernen Meer und hatten Leiern Gottes. Oder wer lieber Harfen hätte, das gibt die Übersetzung auch her. Sie sangen das Lied des Mose, der ein Diener Gottes war, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege, du König über die Völker. Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Ja, manchen Leserinnen und Lesern wird das Buch der Offenbarung wie ein Buch mit 7 Siegeln vorkommen. Aber um es zu verstehen, müssen wir es in der richtigen Haltung lesen. Im Buch der Offenbarung lesen wir von einer Schriftrolle mit 7 Siegeln. Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist die einzige Person, welche diese 7 Siegel öffnen kann. Das steht in Offenbarung 5. Vielleicht müssen wir uns kurz daran erinnern, wozu man überhaupt ein Siegel anbringt. Ein Siegel kann das Öffnen nicht verhindern. Ein Siegel ist kein Schloss. Geöffnet wird ein Siegel normalerweise vom rechtmäßigen Empfänger. Ein unversehrtes Siegel zeigt an, dass der Inhalt des Briefes oder des Pakets nicht verändert wurde. Alles ist noch so, wie es sein sollte. Jesus Christus öffnet die 7 Siegel, eines nach dem anderen. Jedes Mal geschieht etwas. Das letzte Siegel macht den Weg frei für 7 Posaunen, die von 7 Engeln geblasen werden. Und die 7. Posaune, die bildet den Höhepunkt. Hierzu lesen wir: Bei dem, der für immer und ewig lebt, der den Himmel geschaffen hat und alles, was darin lebt, der die Erde geschaffen hat und alles, was auf ihr lebt, der das Meer geschaffen hat und alles, was darin lebt, die Frist ist abgelaufen. Es kommt die Zeit, in der 7. Engel seine Stimme erhebt. Wenn er die Trompete erschallen lässt, wird Gottes geheimer Plan vollendet sein. So hat er es seinen Dienern, den Propheten, verkündet. Das steht im 10. Kapitel des Buches der Offenbarung, Verse 6 und 7. Was ist Gottes geheimer Plan? Es war Gottes Plan, dass Jesus Christus als Mensch auf diese Erde kommt. Und es ist Gottes Plan, dass alle Menschen dieser Erde erfahren, dass Gott sie in seine Arme schließen will. Diesen Plan Gottes, den hatte kaum jemand vorhergesehen. Er blieb also ein Geheimnis Gottes. Die Propheten hatten Gottes Plan zwar angedeutet, manche Zusammenhänge blieben aber im Dunkeln. Paulus schreibt am Ende des Römerbriefes zu diesem Thema: Dank sei Gott, der die Macht hat, euch im Glauben zu stärken. Darum geht es doch in der guten Nachricht, die ich verkünde, der Botschaft von Jesus Christus. Und darum geht es bei der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verborgen war. Jetzt wurde es im Auftrag des ewigen Gottes durch prophetische Schriften enthüllt. Allen Völkern wurde es bekannt gemacht, denn sie sollten ihm gehorsam sein und den Glauben annehmen. Dank sei Gott, der allein weise ist. Durch Jesus Christus regiert er in Herrlichkeit für immer. Amen. So endet der Römerbrief im 16. Kapitel. Ist Gottes geheimer Plan denn nun erfüllt oder vollendet? Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Dieser Teil ist erfüllt. Aber hatte die Welt oder hatten alle Völker oder hatten alle Menschen bereits die Gelegenheit, das Evangelium anzunehmen? Ja, ich denke nicht. Viel zu lange wurde der christliche Glaube als eine Religion verstanden. Eine Religion gibt dir Regeln, nach denen du leben sollst. Doch der Kern des Evangeliums ist ja gerade, dass Gott uns nachgeht. Dass Gott uns annimmt, so wie wir sind. Gott liebt diese Welt und ihre Menschen. Jesus hat um Sünder keinen Bogen gemacht. Er saß mit ihnen am Esstisch zusammen. Gemeinsame Mahlzeiten sind das Kennzeichen des neuen Bundes, den Gott mit uns schließt. Ja, werden nun einige denken, Christus nimmt uns Sünder an. Ja, aber wenn wir angenommen sind, dann folgen wir doch Regeln. Wenn wir zu Gott gehören, dann können wir doch nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Gott nimmt uns an. Gott rettet uns durch Jesus Christus. Wir loben Gott für das, was er an uns tut. Wir loben Gott dafür, was er an dieser Welt tut. Wir loben Gott nicht nur mit unseren Liedern, sondern wir loben Gott mit unserem ganzen Leben. Unser ganzes Sein wird zum Lob für Gott. Kantate, das Thema von diesem Sonntag, erinnert uns daran. Wenn wir Gott loben, dann weisen wir damit von uns weg auf Gott. Mit unserem Lob schreiben wir alles, was wir sind und haben, Gott zu. Unser Wunsch, Gott zu loben, führt uns also in eine Haltung der Demut. Denn wir können Gott ja nicht nur zu gewissen Zeiten loben, um dann wieder unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Damit würden wir unser Lob gleich wieder durchstreichen. Deshalb lässt sich unser Lob und Dank an Gott nur mit einer grundsätzlichen Haltung verbinden, die von uns weg auf Gott verweist. Wir werden demütig. Doch kehren wir zurück zu unserem Text von heute aus Offenbarung 15. 7 Siegel wurden geöffnet, 7 Posaunen wurden geblasen, eine Abfolge von Ereignissen wurde dadurch ausgelöst und wir sind mittendrin. Johannes sieht aber schon weiter als wir. Er beschreibt ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Das Wasser liegt ruhig wie ein Spiegel. Am Ufer stehen viele Menschen. Es sind Siegerinnen und Sieger. Diese Menschen schreiben ihr Leben Gott zu. Das hat sie davon abgehalten, sich an die Mächte zu binden, die gegen Gott stehen. Die Szene, die Johannes hier beschreibt, die hat ein Vorbild. Menschen stehen am Ufer und feiern Gott. Diese Szene erinnert uns an den Durchzug Israels durch das Schilfmeer, 2. Mose 14 und 15. Am Ende sind Pharao und seine Leute nicht nur besiegt, sondern komplett vernichtet. Das Volk Israel steht am Ufer des Schilfmeeres und lobt Gott. Die Rückblende auf die Geschichte Israels spricht Bände. Der Durchzug durch das Schilfmeer wird so zur Blaupause für unsere Erlösung durch Jesus Christus. Der Pharao ist damit der Prototyp des Antichrists oder besser gesagt des Antigotts. Weil Christus ja, war ja bei dieser Geschichte noch nicht genannt. Und diesem Prototyp des Antichrists, des Antigotts, diesem Prototyp folgen im Laufe der Geschichte noch viele weitere Personen. Aber am Beispiel dieses Pharao lernen wir, wie Gott arbeitet. 10 Plagen weisen den Pharao immer neu in seine Schranken. Der Pharao muss Gottes Macht anerkennen. Der Pharao will sich aber nicht Gottes Herrschaft unterstellen. Vergleich doch einmal die 7 Trompeten und die 7 Zornesschalen aus dem Buch der Offenbarung mit den 10 Plagen in Ägypten. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Am Ende steht das Volk Israel am Ufer des Schilfmeeres und lobt Gott. Und Johannes sieht die Sieger am Ufer des gläsernen Meeres stehen. Sie singen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Es handelt sich hier nicht um 2 unterschiedliche Lieder, sondern es ist ein und dasselbe Lied. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Ein und dasselbe Lied, dessen Wortlaut im Text steht, in Offenbarung 15. Allerdings, das Lied, welches Israel nach dem Durchzug durch das Schilfmeer sang, hat andere Worte, wenn wir es nachlesen. Und trotzdem gibt es eine Übereinstimmung zwischen Mose und Jesus Christus. Es ist die Haltung von Mose und von Jesus Christus, die übereinstimmt. Mose aber war sehr fromm, so übersetzt die Basisbibel, und ich finde, treffender wäre demütig, also Mose war sehr demütig oder sehr sanftmütig. Er übertraf darin alle Menschen auf der Erde, 4. Mose 12, Vers 3. Das eigentliche Lied des Mose ist nicht das Lied, welches das Volk Israel am Ufer des Schilfmeeres gesungen hat. Das eigentliche Lied des Mose finden wir erst am Ende seines Lebens, also etwa 40 Jahre später. Das Lied des Mose ist ein Vermächtnis, welches Mose dem Volk Israel ans Herz legt, und zwar genau an seinem Todestag. Das findet ihr in 5. Mose 32 oder Deuteronomium 32. Das Lied des Mose hat einen doppelten Zweck. Mose lobt Gott und gleichzeitig wirbt Mose beim Volk Israel für eine Haltung der Demut, also für eine Haltung, die sich immer auf Gott bezogen weiß. Dabei benutzt Mose eine drastische Sprache. In seinem Lied verweist Mose schonungslos auf die Sünde des Volkes Israel. Es wird Israel an Demut fehlen. Das singt Mose in seinem Lied. Es wird Israel an Demut fehlen. Das Volk wird eigene Wege gehen, aber es wird sich damit von Gott entfernen. Und Israel wird in seinem Hochmut kläglich scheitern. Deshalb verdient das Volk Israel Tod und Untergang. Gott wird trotzdem eingreifen und das Volk retten, weil Gott zu seinen Verheißungen steht. Gott will durch sein Handeln den Nationen zeigen, dass er alleine Gott ist. Gott ist nicht einmal abhängig davon, dass Menschen ihn loben und ihm Opfer bringen. Also er ist nicht abhängig davon. Ein Vers will ich aus dem Lied des Mose zitieren. Da heißt es: Begreift es endlich. Ich bin Gott, ich allein. Es gibt keinen anderen Gott außer mir. Ich töte und mache lebendig. Ich verletze und heile. Keiner kann einen anderen aus meiner Hand befreien. Das Lied des Mose macht es klar: Gott zu loben bedeutet, sich ganz und gar Gott zu unterstellen. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt keine anderen Ziele im Leben, wenn dahinter nicht das eine Ziel steht, zu zeigen, Gott allein ist mein Gott. Die Siegerinnen und Sieger am Ufer des gläsernen Meeres haben dieses Lebensziel bewahren können. Wahrscheinlich haben diese Menschen auch Fehler gemacht in ihrem Leben. Aber sie haben mehr und mehr gelernt, nicht ich selbst muss zur Geltung kommen, sondern Gott soll durch mein Leben verherrlicht werden. Und nun singen diese Siegerinnen und Sieger das Lied der Überwinder. Es gibt einige Punkte, die in diesem Lied nicht mehr vorkommen. Gottes Sieg über seine Feinde wird nicht besungen, denn Gottes Feinde sind nicht mehr. Niemand steht mehr gegen Gott zu diesem Zeitpunkt. Das Lied enthält auch keine Ermahnungen für die Nachwelt, die im Lied des Mose noch sehr deutlich zu finden sind. Keine Ermahnung für die Nachwelt, denn alle Welt gibt Gott die Ehre. Niemand wird mehr versuchen, ohne Gott zu leben. Gottes Herrschaft ist für alle sichtbar. Auch das, was die Siegerinnen und Sieger mit Gott erlebt haben, ihre persönliche Geschichte, kommt in diesem Lied nicht vor. Die eigene Angst um das Leben, die Sorge um die Zukunft, all das ist nicht mehr von Belang. Hier geht es nur noch um Gott. Gottes Größe wird besungen. Gott hat seine allumfassende Herrschaft aufgerichtet. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege, du König über die Völker. Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Eines Tages werden wir Gott so loben können. Voller Demut schreiben wir dann alles, was wir sind und haben, Gott zu. Unser Leben ist Gottes Werk. Alles, was am Ende noch Bestand hat, sind Gottes Taten. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind Gottes Wege. Das gilt auch jetzt schon. Wir können Gott loben und wir weisen damit weg von uns auf Gott. Amen.